Folge 6. Risikobeurteilung 2027. Methodik, Norm, Praxis. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Die letzten drei Folgen waren Cybersecurity. 3, 4, 5. Bedrohungslage und IEC 62443. S7-1500 wirklich Härten. Drei Gesetze, ein Vorfall, 24 Stunden. Wer da mitgegangen ist, hat seinen Werkzeugkoffer für die digitale Seite der Maschine geordnet. Heute drehen wir das Ganze um. Heute steigen wir an der Stelle ein, an der jede Konformität anfängt. Vor jeder CE-Erklärung. Vor jeder Norm. Vor jedem Modul. Bei der Risikobeurteilung. Wir sind heute am 8. Mai 2026. Der Stichtag der neuen Maschinenverordnung ist der 20. Januar 2027. Du hast noch 8 Monate und 12 Tage. In dieser Zeit muss jede Maschine, die nach dem Stichtag in Verkehr gebracht wird, eine Risikobeurteilung haben, die der neuen Verordnung genügt. Nicht der alten Richtlinie. Der neuen Verordnung. Verordnung EU 2023-1230. Heute klären wir 4 Dinge. Erstens, was ist eine Risikobeurteilung überhaupt und warum ist sie das Herzstück deiner Konformität? Zweitens, wie führt man sie methodisch sauber durch? Wir gehen Schritt für Schritt durch in ISO 12100. Drittens, was ist neu durch die Maschinenverordnung 2023-1230? Viertens, wie integriert man die Cybersecurity-Risikobeurteilung nach IEC 62443-3-2 und die Schnittstelle zur künstlichen Intelligenz? Und am Ende fahren wir die Joghurtlinie aus den letzten Folgen wieder einmal durch. Ungefähr 35 Minuten. Block, Stift, Kaffee. Los geht's. Kapitel 1. Warum die Risikobeurteilung das Herzstück deiner Konformität ist. Eine kurze, harte Wahrheit am Anfang. Die Risikobeurteilung ist nicht ein Dokument, das man am Ende eines Projekts erstellt, weil das Lastenheft das verlangt. Die Risikobeurteilung ist die Methode, mit der du als Hersteller deine Maschine konstruierst. Sie läuft mit. Sie steuert deine Designentscheidungen. Sie wird mit jedem Konstruktionsschritt aktualisiert. Wer sie als Pflichtübung am Ende behandelt, baut entweder zu teuer oder zu unsicher. Meistens beides. Schauen wir uns an, was die Maschinenverordnung dazu sagt. Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung EU 2023-1230. Der Hersteller einer Maschine oder eines zugehörigen Produkts oder sein Bevollmächtigter führen vor dem Inverkehr bringen eine Risikobeurteilung durch und tragen den Ergebnissen bei der Konstruktion und Herstellung der Maschine Rechnung. Das ist eine Pflicht. Kein Vorschlag. Anhang 4 der Verordnung listet die Bestandteile der technischen Unterlagen auf. Punkt 1 Buchstabe C verlangt ausdrücklich die Beschreibung der Risikobeurteilung mit Methodik, Ergebnissen und allen umgesetzten Schutzmaßnahmen. Punkt 1 Buchstabe D verlangt die Liste der angewandten harmonisierten Normen oder anderer technischer Spezifikationen. Punkt 1 Buchstabe F verlangt die Berechnungen, Prüfungen und Verifikationen, die belegen, dass die grundlegenden Anforderungen erfüllt sind. Diese Akte musst du 10 Jahre aufbewahren, gerechnet ab dem Tag des Inverkehrbringens des letzten Exemplars. In der Praxis heißt das, der Marktüberwachungsbeamte, der bei dir vor der Tür steht, sagt nicht zeig mir deine CE-Erklärung. Er sagt zeig mir deine Risikobeurteilung. Und dann liest er mit. Wenn er dort eine Gefährdung findet, die du nicht behandelt hast, hast du ein Problem. Zweite Konsequenz. Wenn ein Unfall passiert und der Staatsanwalt nachher die Akte aufschlägt, ist das erste Dokument, das er sucht, die Risikobeurteilung. Hat der Konstrukteur die Gefährdung erkannt? Hat er sie bewertet? Hat er die richtigen Maßnahmen abgeleitet? Sind die Maßnahmen umgesetzt? An genau diesen 4 Fragen hängt die strafrechtliche Bewertung. Deshalb gilt, die Risikobeurteilung ist deine wichtigste Versicherung. Schlechter geführt, wird sie zur Anklageschrift. Sauber geführt, ist sie dein Schild. Kapitel 2. Was Risikobeurteilung wirklich ist. Die Begriffe. Bevor wir methodisch werden, klären wir die Sprache. 4 Begriffe, die ständig durcheinander gehen. Erstens. Risikoanalyse. Das ist die Bestandsaufnahme. Du legst die Grenzen der Maschine fest, du identifizierst die Gefährdungen, du schätzt das Risiko ab. Das sind drei Schritte. Zusammen heißen sie Risikoanalyse. Zweitens. Risikobewertung. Das ist die Frage, ist das eingeschätzte Risiko ausreichend gemindert? Ja oder nein? Eine Entscheidung pro identifizierter Gefährdung. Drittens. Risikobeurteilung. Risikoanalyse plus Risikobewertung. Also Bestandsaufnahme plus Entscheidung. Das ist der Begriff, den die Maschinenverordnung in Artikel 6 verwendet. Und es ist auch der Begriff, den NISO 12100 verwendet. Viertens. Risikominderung. Die konkrete Maßnahme. Konstruktiv, technisch, organisatorisch. Wenn die Risikobewertung ergibt, dass das Risiko nicht ausreichend gemindert ist, beginnst du mit der Risikominderung. Und dann wird das Ganze iterativ. Du gehst in die Risikoanalyse zurück und prüfst, ob deine neue Maßnahme das Risiko jetzt ausreichend mindert. Die Iteration ist nicht optional. Sie ist die Methode. Eine Risikobeurteilung, in der nichts iteriert wird, ist keine, sondern eine Liste. Und jetzt der entscheidende Begriff. Risiko-Selbstdefinition aus der Norm. Risiko ist die Kombination aus der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Schadens und seiner Schwere. Zwei Faktoren. Wahrscheinlichkeit und Schwere. Wer nur Wahrscheinlichkeit betrachtet, übersieht den seltenen, aber katastrophalen Fall. Wer nur Schwere betrachtet, übertreibt bei harmlosen Quetschstellen. Beide Achsen müssen rein. Die Maschinenverordnung definiert das in Artikel 3 Nummer 4 praktisch identisch. Risikobeurteilung bezeichnet das gesamte Verfahren, das die Risikoanalyse und die Risikobewertung umfasst. Klare Sprache, klare Methode. Kapitel 3. NISO 12100 als Methodikbasis. Die zentrale Norm für die Methodik der Risikobeurteilung ist NISO 12100 in der Fassung von 2010. Der vollständige Titel Sicherheit von Maschinen, allgemeine Gestaltungsleitsätze, Risikobeurteilung und Risikominderung. Sie ist eine A-Norm. Heißt Grundnorm. Sie gilt für alle Maschinen. Wichtiger Statushinweis. NISO 12100 ist seit Jahren die harmonisierte Norm unter der Maschinenrichtlinie 2006/42 EG. Konformitätsvermutung. Wer sie anwendet, kann die einschlägigen grundlegenden Anforderungen als erfüllt vermuten. Unter der neuen Maschinenverordnung muss diese Harmonisierung erst formell erneuert werden. Die Liste der harmonisierten Normen unter der Verordnung wird laufend im Amtsblatt der EU nachgezogen. Stand 8. Mai 2026 ist diese Liste noch nicht final. Heißt für deine Praxis, du wendest weiterhin NISO 12100 an, weil sie der Stand der Technik ist. Sobald sie unter der Verordnung gelistet ist, hast du auch wieder die formale Konformitätsvermutung. Die Norm beschreibt einen iterativen Prozess in 5 Schritten. Schritt 1. Festlegung der Grenzen der Maschine. Schritt 2. Identifizieren der Gefährdungen. Schritt 3. Risikoeinschätzung. Schritt 4. Risikobewertung. Schritt 5. Risikominderung. Schritte 1 bis 3 sind Risikoanalyse. Schritte 1 bis 4 sind Risikobeurteilung. Schritt 5 greift dann ein, wenn Schritt 4 ergibt, dass das Risiko nicht ausreichend gemindert ist. Nach jeder risikomindernden Maßnahme gehst du zurück nach Schritt 2 und prüfst, ob die Maßnahme neue Gefährdungen geschaffen hat und ob das verbleibende Risiko jetzt ausreichend ist. Klingt formal. Ist es auch. Genau dieser Formalismus ist deine Versicherung. Er zwingt dich, jede Gefährdung einzeln anzuschauen, jede Maßnahme nachzuverfolgen, jede Entscheidung schriftlich abzulegen. Kapitel 4. Schritt 1. Festlegung der Grenzen der Maschine. Der erste Schritt wird in der Praxis gerne übersprungen oder lieblos abgehakt. Das ist ein Fehler. Wer hier schludert, beurteilt entweder die falsche Maschine oder lässt halbe Lebensphasen weg. 4 Arten von Grenzen. Verwendungsgrenzen. Räumliche Grenzen. Zeitliche Grenzen. Sonstige Grenzen. Verwendungsgrenzen. Das beantwortet die Frage, wer benutzt die Maschine wofür? Mit welchem Trainingsgrad? In welchem Modus? Bestimmungsgemäße Verwendung. Vorhersehbare Fehlanwendung. Letzteres ist der wichtige Begriff. Vorhersehbare Fehlanwendung. Nicht jeder denkbare Missbrauch. Sondern das, was vernünftigerweise zu erwarten ist. Beispiel. Ein Bediener, der eine sicherheitsrelevante Tür mit einem Magneten überbrückt, weil er Zeit sparen will. Bekanntes Phänomen. Vorhersehbar. Muss in der Risikobeurteilung behandelt werden. Räumliche Grenzen. Wo steht die Maschine? Welche Reichweite haben Werkzeuge, Arme, bewegte Massen? Wo sind die Schnittstellen zu anderen Maschinen, zu Förderern, zu Robotern? Welche Verkehrswege liegen daneben? Welche Energiequellen werden eingespeist? Welche Materialflüsse laufen durch? Zeitliche Grenzen. Lebensdauer der Maschine. Lebensdauer einzelner Komponenten. Wartungsintervalle. Inspektionspflichten. Und ganz wichtig, Verschleiß. Eine Schutzeinrichtung, die nach 3 Jahren ihre Genauigkeit verliert, ist eine andere als eine, die 15 Jahre stabil bleibt. Die zeitliche Grenze deckt das mit ab. Sonstige Grenzen. Werkstoffe, mit denen die Maschine umgeht. Hygiene. Reinraumklassen. Umgebungstemperatur. Feuchte. Chemische Beanspruchung durch CIP, also Cleaning in Place. EX-Bereiche, also explosionsgefährdete Atmosphären, die ATEX-Richtlinie 2014/34 EU-relevant machen. Und Kombinationen mit anderen Maschinen. Wenn deine Maschine in einer Linie steht, bekommt sie Eingaben und liefert Ausgaben an andere. Das gehört in die Grenzen. Lebensphasen. Gehört nicht direkt zu den 4 Grenzarten, ist aber genauso wichtig. NISO 12100 verlangt, dass du jede Lebensphase betrachtest. Transport, Aufstellung, Inbetriebnahme, Einrichten, Normalbetrieb, Reinigung, Wartung, Instandsetzung, Suche und Behebung von Störungen, Außerbetriebnahme, Demontage, Entsorgung. 12 Phasen. Jede Phase hat ihre eigenen Gefährdungen. Eine Maschine, die im Normalbetrieb völlig ungefährlich ist, kann in der Wartung tödlich sein. Stromversorgung an, Schutzeinrichtung deaktiviert, Hand drin. Klassiker. Kapitel 5. Schritt 2. Identifizieren der Gefährdungen. Jetzt wird es konkret. Du hast die Maschine eingegrenzt, du weißt, wer sie wann wofür benutzt. Jetzt suchst du systematisch alle Gefährdungen. Systematisch heißt, nicht was fällt mir gerade ein, sondern ich gehe eine Liste durch. Die Liste, die du brauchst, steht im Anhang B der NISO 12100. Sie unterscheidet 10 Gefährdungsarten. Erstens. Mechanische Gefährdungen. Quetschen, scheren, schneiden, stoßen, stechen, aufwickeln, einziehen. Plus Gefährdungen durch Hochdruckflüssigkeit, Stabilitätsverlust, Sturz von Höhe. Zweitens. Elektrische Gefährdungen. Direktes oder indirektes Berühren spannungsführender Teile, elektrostatische Aufladung, thermische Strahlung durch Lichtbogen, externe Einflüsse. Drittens. Thermische Gefährdungen. Verbrennung, Verbrühung, Wärmestrahlung, gesundheitsschädliche heiße oder kalte Arbeitsumgebung. Viertens. Gefährdung durch Lärm. Hörverlust, Stress, Konzentrationsverlust, Beeinträchtigung der Sprachverständigung und damit der Sicherheitskommunikation. Fünftens. Gefährdung durch Vibration. Handarmvibration, Ganzkörpervibration. Sechstens. Gefährdung durch Strahlung. Niederfrequent, Radiofrequenz, Mikrowelle, Infrarot, sichtbares Licht, UV, Laser, Röntgen, ionisierende Strahlung. Siebtens. Gefährdung durch Werkstoffe und Stoffe. Toxisch, korrosiv, irritierend, Allergen, krebserregend, biologisch, mikrobiologisch, Brand- und Explosionsgefahr. Achtens. Ergonomische Gefährdung. Anstrengung, Fehlbeanspruchung, ungünstige Haltung, Wiederholbewegung, Sicht, Beleuchtung, mentale Belastung, Stress. Neuntens. Gefährdung durch die Umgebung. Staub, Nebel, EMV, Leck, Brand, Sturz von Personen, Sturz von Gegenständen. 10. Gefährdung durch Kombinationen. Wenn mehrere der oben genannten zusammenwirken oder sich verstärken. Plus eine 11. Kategorie, die unter der neuen Maschinenverordnung deutlich an Gewicht gewinnt. Cybersecurity-Gefährdungen. Korrumpierung der Steuerung, Manipulation von Sensorwerten, Eindringen über Fernzugang, Kompromittierung von Sicherheitsfunktionen über das Netzwerk. Anhang 3 der Verordnung, Punkt 119. Und damit landen wir bei IEC 62443-3-2. Dazu kommen wir gleich. Praxishinweis. Geh die Liste in der Reihenfolge der Lebensphasen durch. Quasi eine Matrix. Lebensphase mal Gefährdungsart. Klingt aufwendig. Ist es? Aber es ist die einzige Methode, die robust gegen Vergessen ist. Kapitel 6. Schritt 3. Risikoeinschätzung. Du hast deine Liste der Gefährdungen. Jetzt schätzt du je Gefährdung das Risiko ein. Risiko ist Wahrscheinlichkeit mal Schwere. Aber Wahrscheinlichkeit zerlegt sich in mehrere Faktoren. Standard nach NISO 12100. 4 Risikoelemente. S für Schwere des möglichen Schadens. S1, leichte, üblicherweise reversible Verletzung. S2, schwere, üblicherweise irreversible Verletzung oder Tod. Diese binäre Einteilung wirkt grob, ist aber bewährt. Wer 4 oder 5 Stufen nimmt, gewinnt nichts an Aussagekraft, verliert aber Eindeutigkeit. F für Häufigkeit und Dauer der Exposition. F1, selten bis weniger häufig oder kurze Expositionsdauer. F2, häufig bis dauernd oder lange Expositionsdauer. Was dauernd heißt, ist in der Regelung von NISO 138491, der wir gleich noch begegnen, präziser definiert. Faustregel, täglicher Betriebsmodus, mehrere Stunden pro Schicht in der Gefährdungszone, das ist F2. P für Möglichkeit zur Vermeidung des Schadens. P1, möglich unter bestimmten Bedingungen. P2, kaum möglich. Hier geht es um Reaktionszeit, Sicht, Geschwindigkeit der Bewegung, Bewusstsein der Gefährdung. W für Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Gefährdungsereignisses. Häufigkeit, mit der die Maschine in den gefährdenden Zustand geht. Hier kommen Versagenswahrscheinlichkeiten von Bauteilen, Auslegung der Steuerung, menschliches Fehlverhalten ins Spiel. Aus diesen 4 Größen wird das Risiko abgeleitet. Es gibt mehrere Methoden. Risikograph. Risikomatrix. Punktebewertungsverfahren. Hybride Tabellen. NISO 12100 lässt das offen. NISO 138491 Anhang A liefert den klassischen Risikograph für die Bestimmung des erforderlichen Performance Level, also PLR. Der Risikograph nach Anhang A der NISO 138491 funktioniert so. Du startest am Wurzelknoten. Erste Verzweigung, S1 oder S2. Zweite Verzweigung, F1 oder F2. Dritte Verzweigung, P1 oder P2. Du landest bei einem PLR von A bis E. PLR E ist der höchste, also strengste. Gilt für schwere irreversible Verletzung, häufige lange Exposition, kaum Vermeidung. Klassisch Roboter mit hoher Geschwindigkeit ohne Schutzgitter. Oder Druckpresse offene Bauart. Ein häufiger Fehler. Leute schätzen es, F, P nach Bauchgefühl ein und kommen zu PLR C, weil das schön bequem in der Mitte liegt. Damit baut man dann eine Steuerung, die auf C ausgelegt ist, und man hat schöne Hardware. Wenn aber bei genauer Betrachtung S2, F2, P2 zutreffen, hätte man D oder E gebraucht. Im Schadensfall ist die Hausaufgabe nicht gemacht. Stufe 1 beim Risikograph, ehrlich sein. Stufe 2, dokumentieren, warum man bei S, F, P diese und nicht jene Wahl getroffen hat. Stufe 3, bei Zweifel die jeweils strengere Wahl. Kapitel 7. Schritt 4. Risikobewertung. Du hast das Risiko eingeschätzt. Jetzt entscheidest du, ausreichend gemindert oder nicht. Das ist die Risikobewertung. Klingt einfach. Ist juristisch aufgeladen. Maßstab ist nicht, ich finde das okay. Maßstab ist der Stand der Technik. Stand der Technik ist nicht das technisch-theoretisch Machbare. Es ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Erreichung des Ziels gesichert erscheinen lässt. So definiert es die Rechtsprechung seit dem Kalka-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Auf gut Deutsch, was die Branche heute mehrheitlich macht und was sich bewährt hat. Konkret: Wenn deine Mitbewerber für eine vergleichbare Anwendung Lichtgitter mit Performance Level D einsetzen, dann ist das der Stand der Technik. Wenn du mit Lichtschranke Performance Level B kommst und nichts Besonderes nachweisen kannst, hast du den Stand der Technik unterschritten. Im Zweifel nicht konform. Akzeptanzkriterium der Risikobewertung. 3 Fragen, alle 3 müssen mit Ja beantwortet sein. Erstens: Sind alle Gefährdungen behandelt? Heißt, keine vergessen. Zweitens: Wurde die Risikominderung in der richtigen Reihenfolge durchgeführt? 3-Stufen-Methode, dazu kommen wir im nächsten Kapitel. Drittens: Ist das Restrisiko für die jeweilige Lebensphase ausreichend klein und mit der Benutzerinformation gut behandelbar? Wenn auch nur eines davon mit Nein zu beantworten ist, gehst du zurück in die Risikominderung. Das ist die Iteration. Kapitel 8: 3-Stufen-Methode der Risikominderung. Jetzt der Punkt, der in der Praxis am häufigsten falsch sortiert wird. Die 3-Stufen-Methode der Risikominderung steht in NISO 12100, Abschnitt 6. Sie steht auch sinngemäß in der Maschinenverordnung selbst Anhang 3.112, Grundsätze für die Integration der Sicherheit. Reihenfolge ist nicht beliebig, sondern verpflichtend. Stufe 1: Inhärent sichere Konstruktion. Das heißt, die Gefährdung wird durch die Konstruktion selbst beseitigt oder reduziert. Beispiele: Energieinhalt minimieren. Spalt zwischen bewegten Teilen so klein Wellen, dass kein Finger reinpasst, oder so groß, dass der ganze Arm durchpasst, ohne gequetscht zu werden. Quetschstellen vermeiden, indem die Bewegung anders geführt wird. Materialienwellen, die nicht giftig oder nicht entflammbar sind. Geräuschquellen anders bauen. Stufe 1 ist immer die erste Wahl. Warum? Weil hier die Gefährdung verschwindet. Sie kann nicht überbrückt werden, sie versagt nicht, sie braucht keine Wartung. Sie ist einfach weg. Stufe 2: Technische Schutzmaßnahmen und ergänzende Schutzmaßnahmen. Wenn Stufe 1 nicht reicht, kommt Stufe 2. Schutzeinrichtungen wie Schutztüren mit Verriegelung, Lichtgitter, trennende Schutzeinrichtungen, 2 Handschaltungen, Nothalt. Plus die zugehörigen sicherheitsbezogenen Steuerungsteile. Hier kommen die funktionale Sicherheit und Performance Level ins Spiel. Dazu mehr in Folge 8. NISO 138491, IEC 62061. Stufe 3: Benutzerinformation. Erst wenn Stufe 1 und Stufe 2 das Risiko nicht ausreichend mindern, kommt Stufe 3. Warnhinweise, Schilder, Symbole, akustische Warnsignale, Anweisungen in der Betriebsanleitung, erforderliche persönliche Schutzausrüstung, Schulungserfordernisse, wichtige Begriffsklärung, die in der Praxis oft kollabiert. Stufe 3 ist nicht, wir kleben einen Aufkleber drauf, dann ist es sicher. Stufe 3 wirkt nur, wenn der Anwender den Hinweis liest, versteht und befolgt. 3 Bedingungen: Wer mit Stufe 3 rechnet, weil er Stufe 1 oder Stufe 2 einsparen will, baut auf Sand. Die Marktüberwachung weiß das. Die Berufsgenossenschaft weiß das. Der Staatsanwalt weiß das. Reihenfolge ist verpflichtend. Wenn du in deiner Risikobeurteilung schreibst Quetschgefahr, Maßnahme, Warnsymbol, dann hast du nicht dokumentiert, warum Stufe 1 und Stufe 2 nicht möglich oder nicht zumutbar waren. Genau das wird die Marktüberwachung dich fragen. Kapitel 9: Was ist neu? Maschinenverordnung 2023-1230. Jetzt der spezifische Teil. Was ändert sich für deine Risikobeurteilung durch den Wechsel von Maschinenrichtlinie 2006-42 EG auf Maschinenverordnung 2023-1230? Erste Änderung: Anhang 3.119. Schutz gegen Korrumpierung. Komplett neuer Punkt. kein Pendant in der alten Richtlinie. Die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass böswillige Handlungen, die zu gefährdenden Situationen führen, verhindert werden. Das gilt für Hardware-Schnittstellen und für Software. Konsequenz für die Risikobeurteilung: Cybersecurity-Gefährdungen müssen ab 20. Januar 2027 in deine Risikobeurteilung. Das hatten wir in Folge 3 und Folge 5 schon. Heute geht es um die Methodik dazu, dazu kommen wir in Kapitel 10. Zweite Änderung. Anhang 3.116. Ergonomie. Präziser formuliert als bisher. Berücksichtigung der körperlichen Konstitution, der Kraft, der Haltung, der Bewegungsmuster der Bediener, plus mentale Beanspruchung und Stress. In der Risikobeurteilung müssen diese Punkte ausdrücklich behandelt werden, nicht nur am Rande. Dritte Änderung. Anhang 1. Liste der Hochrisikomaschinen. Sektion A und Sektion B. Sektion A enthält ausdrücklich Sicherheitsbauteile, die digitale Sicherheitsfunktionen ausführen, einschließlich KI-Systeme. Punkt 24 der Sektion A. Wer eine softwarebasierte Schutzfunktion baut, die in diese Liste fällt, muss zwingend zur benannten Stelle. Auch dann, wenn er alle harmonisierten Normen anwendet. Konsequenz für die Risikobeurteilung: Die Bewertung, ob deine Maschine Anhang 1 Treffer hat, gehört explizit in die Risikobeurteilung. Dokumentiert. Nachvollziehbar. Vierte Änderung. Wesentliche Veränderung. Artikel 3 Nummer 16. Den Begriff hatten wir in Folge 2 intensiv. Auswirkung auf die Risikobeurteilung: Wenn an einer im Verkehr befindlichen Maschine eine wesentliche Veränderung vorgenommen wird, hast du als Veränderer eine neue Risikobeurteilung der gesamten veränderten Maschine zu erstellen. Nicht nur der veränderten Komponente. Der Gesamtmaschine. Fünfte Änderung. KI-Systeme in Sicherheitsfunktionen. Artikel 6. Wer eine KI-basierte Sicherheitsfunktion einsetzt, muss in der Risikobeurteilung ausdrücklich auf die spezifischen Eigenschaften des Systems eingehen. Stand der Technik dazu wird durch ISO IECTR 4569 adressiert, Functional Safety and AI Systems. Plus die kommende ISO TR 2200-5, die sich speziell mit der Anwendung von KI in Maschinen beschäftigt. Plus AI Act. Verordnung EU 2024-1689. Dazu mehr in Folge 7. Sechste Änderung. Dokumentationsanforderungen. Anhang 4 der Verordnung verlangt eine genauere Beschreibung der Methodik. Risikobeurteilung im Sinne von Liste mit Gefährdungen und Häkchen reicht nicht mehr. Es muss klar sein, welche Methode wurde angewandt. Welche Datenquellen wurden genutzt? Welche Annahmen wurden getroffen? Welche Schutzmaßnahmen wurden eingesetzt? Welche Wirksamkeit haben sie nachweislich? Siebte Änderung. Sprache. Die Risikobeurteilung ist Teil der technischen Akte. Diese Akte muss in einer von den Mitgliedstaaten akzeptierten Sprache vorliegen. Für Österreich und Deutschland heißt das Deutsch. Englisch reicht nicht, auch wenn die interne Konstruktionsabteilung in Englisch arbeitet. Übersetzung kostet Geld und Zeit. Plan 1. Kapitel 10. Cybersecurity-Risikobeurteilung. IEC 62443-3-2. Jetzt die Werkzeugnorm für die Cybersecurity-Seite deiner Risikobeurteilung. IEC 62443-3-2. Titel: Security Risk Assessment for System Design. Auf Deutsch: Cybersecurity-Risikobeurteilung für die Systemkonstruktion. Aktuell veröffentlicht in der Fassung von 2020. Diese Norm beschreibt einen sechsstufigen Prozess. Sie heißen ZCR, Zone und Conduit Requirements, ZCR 1 bis ZCR 6. ZCR 1. Identifizierung des Systems unter Betrachtung. SUC, System Under Consideration. Heißt, was ist überhaupt der Untersuchungsgegenstand? Welche Komponenten gehören dazu? Welche Schnittstellen gibt es zur Außenwelt? Bei einer Maschine, SPS, HMI, Antriebe, Feldbus, Switch, Fernwartungszugang, Engineering Station. ZCR 2. Initiale Cybersecurity-Risikobeurteilung. Grobe Einschätzung der Bedrohungslage. Welche Bedrohungen sind realistisch? Welche Konsequenzen hätte ein erfolgreicher Angriff? Welche Schutzziele gelten? Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit. Bei sicherheitsbezogenen Steuerungen ist Integrität typischerweise das oberste Schutzziel. Vor Verfügbarkeit. Vor Vertraulichkeit. ZCR3. Aufteilung des Systems in Zonen und Konduits. Eine Zone ist ein logisch oder physisch zusammengehöriger Bereich mit gemeinsamem Schutzbedarf. Ein Kandid ist eine Verbindung zwischen Zonen. Zonen werden gegeneinander abgegrenzt. Konduits werden überwacht und kontrolliert. Klassische Maschinenzonen, Safety Zone mit der FCPU, Standardsteuerungszone mit der nicht sicheren Steuerung, Engineering-Zone mit der Programmiergeräteschnittstelle, IT-Zone mit der Übergabe ins Werksnetz. ZCR4. Detaillierte Cybersecurity-Risikobeurteilung. Hier wird je Zone und je Kandid das Risiko genauer eingeschätzt. Bedrohungsmodellierung. Verwundbarkeitsanalyse. Konsequenzanalyse. Ergebnis ist ein Zielwert für das Sicherheitsniveau, der sogenannte Target Security Level, kurz SLT. 4 Stufen. SL1, Schutz gegen unbeabsichtigten oder zufälligen Verstoß. SL2, Schutz gegen vorsätzlichen Verstoß durch einfache Mittel und geringe Ressourcen. SL3, Schutz gegen vorsätzlichen Verstoß durch raffinierte Mittel und moderate Ressourcen. SL4, Schutz gegen vorsätzlichen Verstoß durch raffinierte Mittel und hohe Ressourcen. Für eine typische Industriemaschine in einem Betreiberumfeld mit Fernzugang ist SL2 mit Fahrt zu SL3 der pragmatische Zielzustand. Genau das, was wir in Folge 4 konstruiert haben. ZCR5. Dokumentation der Cybersecurity-Anforderungen, Annahmen und Randbedingungen. Welche organisatorischen Annahmen treffe ich? Beispiel, der Betreiber hat ein Patch-Management. Diese Annahme muss dokumentiert werden, weil sie zur Wirksamkeit der technischen Maßnahmen beiträgt. ZCR6. Freigabe durch den Asset Owner, also den Betreiber. Klingt operativ, ist aber wichtig. Die Konstrukteursseite kann nicht alle Schutzmaßnahmen technisch umsetzen. Manche müssen organisatorisch beim Betreiber laufen. Diese Übergabe muss dokumentiert sein. Wichtiger Verzahnungspunkt mit NISO 12100. IEC 62443-3-2 deckt die Cybersecurity-Risikobeurteilung. NISO 12100 deckt die Sicherheitsrisikobeurteilung. Du hast nicht zwei getrennte Dokumente. Du hast eine integrierte Risikobeurteilung, in der die Cybersecurity-Sicht in die Gefährdungsidentifikation einfließt und die Schutzmaßnahmen synchron geführt werden. Zweiter Hinweis. IEC 62443-3-2 ist heute, Stand 8. Mai 2026, noch keine harmonisierte Norm unter der neuen Maschinenverordnung. Sie ist aber Stand der Technik. Wer sie nicht anwendet, muss erklären, warum. Kapitel 11. ISO TR 2200. Drei Brücken zwischen Welten. Wenn NISO 12100 die Mutternorm ist, dann sind die ISO TR 2200 Reports die Anwendungshilfen für spezifische Verbindungen. Drei davon sind für deine Risikobeurteilung wichtig. ISO TR 2200-1. Verhältnis von NISO 12100 zu Typ B und Typ C Normen. Wenn du eine Maschine baust, für die es eine Typ-C-Norm gibt, also eine produktspezifische Sicherheitsnorm, dann hat die Vorrang. Beispiele für Typ-C-Normen, N6058-8 für Verpackungsmaschinen, N1284 für Werkzeugmaschinen, N16911 zu industriellen Robotern. Die TR 2200-1 erklärt, wie sich Typ A, Typ B, Typ-C-Normen zueinander verhalten und wie du in der Risikobeurteilung damit umgehst. ISO TR 2200-2. Verhältnis NISO 12100 zu NISO 138491. Das ist die Brücke zwischen Risikobeurteilung und funktionaler Sicherheit. Wie kommt man von der allgemeinen Risikoeinschätzung zum erforderlichen Performance Level der Steuerung? Das ist die TR, die Konstrukteure am häufigsten brauchen. ISO TR 2200-4. Anwendungshilfe für Maschinenhersteller zur Berücksichtigung von IT-Security-Aspekten. Genau die Schnittstelle, die wir mit der Cybersecurity-Risikobeurteilung in Kapitel 10 beleuchtet haben. Veröffentlicht 2018. Sie zeigt, wie Cybersecurity-Aspekte in die nach NISO 12100 geführte Risikobeurteilung integriert werden, ohne dass zwei getrennte Akten entstehen. ISO TR 2200-5. Anwendungshilfe für die Berücksichtigung von maschinellem Lernen, also KI in Maschinen. Veröffentlicht in der ersten Fassung 2021. Wird gerade weiterentwickelt. Wer KI-basierte Visionssysteme in Schutzfunktionen einbaut, hat in dieser TR die methodische Grundlage. Praxishinweis. ISO-TR-Dokumente sind keine Normen. Sie sind Technical Reports. Heißt, Empfehlungscharakter, nicht zertifizierbar. Aber sie sind Stand der Technik und werden in der Marktüberwachung als Referenz herangezogen. Kapitel 12. Joghurtlinie unter Realbedingungen. Lass uns das Ganze an unserer Joghurtlinie aus den letzten Folgen durchspielen. Mittelständischer Hersteller, 3 Linien, geplant ein Retrofit der Linie 2 mit einem zusätzlichen Cobot für die Becherentnahme. Das Retrofit erfüllt alle 3 Kriterien der wesentlichen Veränderung nach Artikel 3 Nummer 16. Der Betreiber wird zum Hersteller des umgebauten Systems. Komplette neue Risikobeurteilung der Gesamtanlage Linie 2. Stichtag 20. Januar 2027 liegt vor der Inverkehrsetzung. Heißt, Maschinenverordnung 2023-1230 in voller Härte. Schritt 1. Grenzen festlegen. Verwendungsgrenzen, Bedienung durch geschulte Operatoren der Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Vorhersehbare Fehlanwendung, manuelle Korrektur bei verklemmten Bechern bei laufender Anlage. Reinigung mit CIP plus manuelle Außenreinigung. Räumliche Grenzen, 12 Meter Linienlänge, Verkehrsweg auf der Bedienseite, Zugang zum Cobot-Arbeitsbereich. Zeitliche Grenzen, Lebensdauer 15 Jahre, Wartung wöchentlich, Hauptwartung jährlich. Sonstige Grenzen, CIP mit Lauge bei 80 Grad Celsius. Hygienezone H3 nach EHEC. Umgebung Lebensmittelbetrieb mit gelegentlicher Feuchte. Schritt 2. Gefährdungen identifizieren. Wir gehen die Liste durch. Mechanisch, Quetschgefahr Cobot, Einzugstellen Becherzuführung, Rotationsgefahr Verschließwerkzeug. Elektrisch, alles Standardrisiken Schaltschrank, plus Frequenzumrichter mit potenziellem Berührschutzfehl. Thermisch, CIP Heißwasserlinien, Verbrühung. Lärm, Antriebezuführung, 80 Dezibel bei laufender Linie. Vibration, untergeordnet. Werkstoffe, Lauge bei der Reinigung, dezent ätzend. Ergonomie, Bedienhöhe HMI, Eingriffstiefe bei Störungsbeseitigung. Umgebung, Rutschgefahr durch Joghurtrestmengen am Boden. Cybersecurity, Fernwartungszugang via Cinema Remote Connect, OPCUA-Schnittstelle ins ME-System, Engineeringstation mit TIA-Portal. KI, aktuell keine, weil das Visionssystem der Etikettenkontrolle keine Sicherheitsfunktion ist. Schritt 3. Risikoeinschätzung. Wir nehmen die Top-Kandidaten. Quetschgefahr Cobot. S2, weil Hand zwischen Cobot und Becher gequetscht werden kann, irreversibel. F1 bis F2, je nach Betriebsmodus. P1, weil Cobot-Geschwindigkeit bei dieser Anwendung moderat ist und der Bediener die Bewegung sehen kann. Performance Level erforderlich, PLRD Cybersecurity Fernwartung, Hochrisiko durch unklare Authentifizierung. Target Security Level 2 mit Fahrt zu 3. Verbrühung CIP, S2 selten, F1, P1, PLRB genügt, plus Kennzeichnung und Verriegelung der Reinigungsphase. Schritt 4. Risikobewertung. Quetschgefahr Cobot mit aktueller Konstruktion, nicht ausreichend. Cybersecurity mit aktueller Architektur ohne Härtung, nicht ausreichend. Verbrühung CIP mit Verriegelung, ausreichend. Heißt, Iteration für die ersten beiden. Schritt 5. Risikominderung. Quetschgefahr Cobot. Stufe 1, Cobot mit Kraft- und Leistungsbegrenzung nach NISO TS 15666. Wenn das nicht reicht, Stufe 2, Safety Skin oder externe Schutzeinrichtung mit Sicherheitslaserscanner und definierter Geschwindigkeitsabsenkung. Plus Nothalt in Reichweite. Cybersecurity. Stufe 1 funktional nicht möglich. Stufe 2, Härtung nach Folge 4. Industrial Firewall vor dem Anlagenzugang, VPN für Fernwartung mit Multifaktor-Authentifizierung, Whitelist für OPC-UA-Verbindungen, Firmware-Update-Prozess, Login mit zentralem Sammelpunkt. Stufe 3, dokumentierte Patch-Routine im Wartungsplan. Verbrühung CIP. Stufe 2, Verriegelung der CIP-Phase über die FCPU, kein Zugang während Reinigung. Stufe 3, Warnschild und CIP-Lampe. Iteration. Nach den Maßnahmen erneut Risikobewertung. Quetschgefahr Cobot mit kraftbegrenzter Kinematik plus zusätzlicher Schutzeinrichtung, ausreichend. Cybersecurity mit Härtung, ausreichend für Target Security Level 2. Verbrühung CIP weiterhin ausreichend. Risikobeurteilung kann abgeschlossen werden. Dokumentation. Methodikbeschreibung mit Verweis auf NISO 12100. Cybersecurity-Methodik mit Verweis auf IEC 62443-3-3-2. Brücke per ISO TR 2200-4. Liste der Lebensphasen, Liste der Gefährdungen, Risikoeinschätzung mit SFP-Zuordnung, abgeleitete PLR-Werte, Maßnahmen je Stufe, Wirksamkeitsnachweis, Restrisikohinweise für die Betriebsanleitung. Diese Akte geht in die technischen Unterlagen nach Anhang 4. Aufbewahrungsfrist 10 Jahre. Kapitel 13. Takeaways. Was du aus dieser Folge mitnehmen solltest. Erstens. Risikobeurteilung ist nicht ein Dokument am Ende. Sie ist die Methode, mit der du die Maschine konstruierst. Artikel 6 der Verordnung EU 2023/1230 macht sie zur Pflicht. Zweitens. NISO 12100 ist die Methodiknorm. Iterativer Prozess in 5 Schritten. Grenzen festlegen, Gefährdungen identifizieren, Risiko einschätzen, bewerten, mindern. Nach jeder Maßnahme zurück zu Schritt 2. Drittens. 3-Stufen-Methode der Risikominderung ist verpflichtend in der Reihenfolge. Inhärent sichere Konstruktion. Technische Schutzmaßnahmen. Benutzerinformation. Wer mit Stufe 3 rechnet, weil Stufe 1 zu teuer war, baut auf Sand. Viertens. Neu unter der Maschinenverordnung. Anhang 3.119 verlangt Cybersecurity-Aspekte in der Risikobeurteilung. Anhang 1 listet Sicherheitsbauteile mit digitaler Logik in Sektion A, das löst zwingende Drittparteibewertung aus. Wesentliche Veränderung erzeugt eine neue Risikobeurteilung der Gesamtmaschine. KI in Sicherheitsfunktionen muss explizit behandelt werden. Fünftens. Cybersecurity-Risikobeurteilung läuft methodisch nach IEC 62443-3-3-2. 6 Schritte ZCR 1 bis ZCR 6. Zonen und Konduits. Target Security Level. Integriert in deine NISO 12100-Beurteilung, nicht als zweites Dokument. Sechstens. ISO TR 2200-2 verbindet NISO 12100 mit NISO 138491. ISO TR 2200-4 integriert Cybersecurity. ISO TR 2200-5 adressiert KI und maschinelles Lernen. Diese 3 Reports sind deine Anwendungshilfen. Siebtens. Dokumentation gehört in die technische Akte nach Anhang 4. Methodik. Datenquellen, Annahmen, Maßnahmen, Wirksamkeit. 10 Jahre aufbewahren. In einer Sprache des Mitgliedstaats, in dem die Maschine in Verkehr geht. Achtens. Stand der Technik ist der Maßstab. Nicht das eigene Bauchgefühl. Nicht die billigste Lösung. Nicht haben wir schon immer so gemacht. Was die Branche heute mehrheitlich tut, ist der Maßstab, den auch Marktüberwachung und Gerichte anlegen. Neuntens. Iteration ist nicht optional. Nach jeder risikomindernden Maßnahme prüfst du, ob sie neue Gefährdungen geschaffen hat und ob das Restrisiko jetzt akzeptabel ist. Eine Risikobeurteilung ohne dokumentierte Iteration ist methodisch unvollständig. Sonntag. Das war Folge 6. Risikobeurteilung 2027. In der nächsten Folge wechseln wir zur künstlichen Intelligenz in Sicherheitsfunktionen. Folge 7. Was bedeutet es, wenn deine Maschine eine KI-basierte Schutzfunktion hat? Welche Anforderungen stellt die Maschinenverordnung? Was bringt der EU AI Act, also Verordnung EU 2024/1689, dazu mit? Welche Risikoklassen gelten? Warum landen Maschinensicherheitsfunktionen mit KI fast automatisch in der Hochrisikokategorie? Und wie weist man die deterministische Sicherheit eines probabilistischen Systems überhaupt nach? Wer Visionssysteme im Hinterkopf hat, adaptive Regelung, Predictive Safety, ist in Folge 7 richtig. Wenn dir die heutige Folge geholfen hat, leite sie weiter an die Konstruktionsabteilung, an die Sicherheitsfachkraft, an den Cyberverantwortlichen. Die Risikobeurteilung ist Mannschaftssport, nicht Einzelturnier. Bis zur nächsten Folge. Und denk dran. Eine Risikobeurteilung, die nicht wehtut, hat man nicht ehrlich geführt. Wenn dir nach der Iteration ein paar Designentscheidungen weniger gefallen als vorher, hast du sie richtig gemacht. Tschüss.